SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. «30% Frauen in den Teppichetagen von SBB, Post und SRG. Dieses Ziel verfolgt der Bundesrat. Verhandlungsbeginn in Hamburg. Vor dem Seegerichtshof geht es um die Freilassung des Greenpeace-Aktivisten Marco Weber, der in Russland im Gefängnis sitzt. Ciao-Markusplatz. Künftig dürfen die riesigen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr nahe an Venedig vorbeifahren. Um 13 Uhr Faszination Schnee.
Es gibt Neuschneekörner, es gibt Filzkörner, es gibt runde Körner, kantige Körner. Man unterscheidet dann noch, wird er gerade aufbauend umgewandelt oder abbauend umgewandelt. Da gibt es dann so Fachausdrücke.
Zu lesen in einem neuen Buch, zu hören im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Simon Loy. Schönen Mittag. Die Nachrichten hat Miriam Knecht.
Der Bundesrat strebt für Führungsgremien von bundesnahen Betrieben eine Frauenquote von 30% an. Die Zielvorgabe betrifft unter anderem die obersten Leitungsorgane der SBB, der Post, der SRG und der RUAG und soll bis Ende 2020 umgesetzt sein. Wie der Bundesrat schreibt, erfüllen bisher nur wenige der betroffenen 24 Unternehmen die Vorgabe. Die Quotenregelung soll vor allem dann zum Tragen kommen, wenn Stellen neu zu besetzen sind. Sanktionen sind keine vorgesehen. Außerdem will der Bundesrat darauf achten, dass in den Führungsgremien die Sprachregionen ausgewogener vertreten sind. Die SBB will bis Ende 2014 sämtliche Fernverkehrszüge mit Signalverstärkern ausstatten. Diese sollen besseren Handyempfang und stabilere Internetverbindungen ermöglichen. Zurzeit sind über 70% der Fernverkehrszüge mit den Geräten ausgerüstet. Noch offen ist, ob auch Regionalzüge mit Signalverstärkern ausgestattet werden. Derzeit diskutieren Mobilfunkanbieter und SBB über die Finanzierung. Die SBB schätzt die Kosten auf rund 66 Millionen Franken. Am Internationalen Seegerichtshof in Hamburg haben die Verhandlungen zum Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise begonnen. Das Schiff war im September nach einer Protestaktion von den russischen Behörden gestoppt worden. 30 Greenpeace-Aktivisten sind seither in Haft. Die Niederlande als Flaggenstaat der Arctic Sunrise haben den Gerichtshof in Hamburg angerufen und beantragt, das Schiff zurückzugeben und die Mannschaft freizulassen. Russland nimmt an den Verhandlungen nicht teil und bestreitet die Zuständigkeit des Gerichts. In Israel ist der frühere Außenminister Avigdor Lieberman von der Anklage der Korruption freigesprochen worden. Der Freispruch wurde von einem Gericht in Jerusalem bekannt gegeben. Der rechtskonservative Lieberman wird jetzt wieder in die Regierung zurückkehren, wie Ministerpräsident Netanyahu sagte. Es wird damit gerechnet, dass er erneut das Außenministerium übernimmt. Lieberman war letztes Jahr zurückgetreten. Er wurde wegen Korruption und Amtsmissbrauchs angeklagt, im Zusammenhang mit der Ernennung eines Botschafters. Er gilt als scharfer Kritiker des Friedensprozesses mit den Palästinensern. In Griechenland legt heute ein Generalstreik weite Bereiche des öffentlichen Lebens lahm. Vom Streik sind fast alle Bereiche der staatlichen Dienstleistungen betroffen, darunter auch die Verkehrsverbindungen auf dem Land, zu Wasser und in der Luft. In vielen Spitälern wird nur ein Notfalldienst aufrechterhalten. Der Streik richtet sich gegen die Sparmaßnahmen, welche die Regierung aufgrund von Vorgaben der internationalen Geldgeber vornehmen muss. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB will nicht, dass die Fußball-WM 2022 in Katar stattfindet. Er hat deshalb dem Schweizerischen Fußballverband einen Brief geschrieben und ihn aufgefordert, sich beim Weltfußballverband FIFA dafür einzusetzen, dass der Wüstenstaat die WM nicht ausrichten darf. Auf den Baustellen für die WM in Katar seien die Zustände für die Arbeiter menschenunwürdig und lebensgefährlich, so der SGB. Viele Arbeiter seien bereits umgekommen. Der SGB schließt sich mit seiner Forderung dem Deutschen und dem Internationalen Gewerkschaftsbund an. Bis zu 1400 Asylgesuche jährlich sollen künftig im neuen Testzentrum für Asylsuchende in Zürich behandelt werden, ab nächstem Jahr. Und für den unentgeltlichen Rechtsbeistand wird die Schweizerische Flüchtlingshilfe zuständig sein. Das hat das Bundesamt für Migration BFM entschieden. Unterstützt werde die Flüchtlingshilfe dabei von der Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk und vom Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen, teilte das BFM mit. Der Testbetrieb in Zürich für das neue, beschleunigte Asylverfahren dauert knapp 2 Jahre. Der Gründer und Chef des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos, Klaus Schwab, hat eine der höchsten Auszeichnungen Japans erhalten. Kaiser Akihito verlieh ihm den sogenannten Orden der aufgehenden Sonne. Das teilte das WEF mit. Schwab werde geehrt für seine Verdienste um die weltweite Zusammenarbeit und sein Engagement in Japan. Der Orden wurde 1875 gestiftet und ist die älteste japanische Verdienstauszeichnung.
Genau 12.36 Uhr, Rendezvous. Friendly Fire, warum nun auch Bürgerliche den Gripenkampfjet unter Beschuss nehmen. Unterwegs mit den Einbrecherjägern der Gemeindefeuerwehr Hirschtal.
Unsere Waffe ist das Handy und sonst haben wir nichts. Also.
Und die Präsenz von uns, wo wir uns einfach sehen.
Präsenz,
eben die Leuchtjacke, die wir anhaben. Ja.
Dann Hoffnung für den Greenpeace-Aktivisten Marco Weber. Sein Fall wird seit heute vor dem Seegerichtshof in Hamburg verhandelt. Hungern in den USA, die Reportage aus Oregon. Schließlich ausgetutet haben riesige Kreuzfahrtschiffe in Venedig. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.244 Punkten, plus 1,2%. Der Euro wird zu 1.23,24 gehandelt, der Dollar zu 91,14 Rappen. Das Wetter? Heute regnet es noch zeitweise, im Süden wird es zunehmend sonnig. Morgen Donnerstag scheint zeitweise die Sonne, in den Alpen und im Süden sogar meistens. Im Norden werden 16, im Süden 18 Grad erreicht.
Wer gegen den Gripen ist, muss nicht unbedingt politisch links sein und auch nicht gleich die Armee abschaffen wollen. Auch auf bürgerlicher Seite gibt es Gripengegner. Heute hat ein bürgerliches Komitee seine politische Fliegerabwehr in Stellung gebracht und seine Argumente präsentiert gegen die Beschaffung des Kampfjets. Elmar Plotzer.
Federführend bei den bürgerlichen Gripengegnern sind die Grünliberalen. Ihre gesamte Fraktion sagte schließlich auch im Parlament Nein zum neuen Kampfflugzeug. Für den grünliberalen Nationalrat Roland Fischer war es aber wichtig, ein eigenes Referendumskomitee auf die Beine zu stellen und eben nicht dem linken Komitee beizutreten.
Wir wollen unsere eigenen Argumente in den Vordergrund stellen, liberale Argumente, wie beispielsweise die finanzpolitische Frage oder auch den Punkt, dass wir eigentlich nicht gegen eine Armee sind, sondern für eine starke Landesverteidigung eintreten, aber dieses Flugzeug nicht kaufen wollen.
Allerdings ist es den Grünliberalen nicht leicht gefallen, bürgerliche Mitstreiter zu finden. Politiker aus der kleinen EVP, der Evangelischen Volkspartei, unterstützen das Referendum gegen den Gripen. Aus den Reihen der CVP und der FDP wollten aber nur wenige mitmachen beim Kampf gegen das Kampfflugzeug. Im Komitee finden sich namentlich die CVP-Nationalräte Jacques Nerenc und Lucretia Meyer-Schatz sowie FDP-Ständerätin Christine Egerseggi. Durchaus verdienstvolle Politiker, die aber schon seit Jahren immer wieder andere Positionen vertreten als ihre jeweiligen Parteien. Noch vor einem Jahr war die Skepsis von bürgerlichen Politikern gegenüber dem Kampfflugzeug größer, als sie es heute ist. Damals äußerte sich selbst der FDP-Präsident kritisch gegenüber dem Gripen. Doch mittlerweile haben sich die Reihen wieder geschlossen. FDP, CVP und SVP stehen größtenteils hinter der Flugzeugbeschaffung. Trotzdem, das bürgerliche Komitee gegen den Gripen lässt sich davon nicht beirren. Spätestens im Abstimmungskampf werde sich zeigen, dass viele bürgerliche Wählerinnen und Wähler nicht davon überzeugt seien, dass es ein neues Kampfflugzeug brauche, sagt der ehemalige EVP-Nationalrat Heiner Studer. Denn es gehe um viel Geld. Und das in einer Zeit, in der eigentlich Sparen angesagt sei.
Das finanzpolitische Argument, bin ich überzeugt, wird sehr, sehr stark sein. Und das hat nichts mit links und rechts zu tun.
Jetzt beim Unterschriftensammeln haben aber vorderhand die Linken die Führungsrolle. Das bürgerliche Antigrippenkomitee will nämlich 10.000 der notwendigen 50.000 Referendumsunterschriften sammeln. Den großen Rest müssen SP, Grüne und XOA beitragen.
Die Schweiz ist ein Paradies für Einbrecher. Alle 7 Minuten dringt hierzulande ein Krimineller in eine Wohnung ein oder in ein Haus. In keinem anderen westeuropäischen Land gibt es derart viele Einbrüche pro Einwohner. Letztes Jahr waren die Einbrecher besonders aktiv. Die Polizei sprach von einem Rekord. Patrick Künzle wollte wissen, was die verschiedenen Polizeien seither unternommen haben.
Die Polizisten in den Kantonen wissen genau, wo besonders häufig Einbrecher am Werk sind. In St. Gallen zeigt sich ein Muster, das für die ganze Schweiz gültig ist. Gianandrea Rezzoli von der St. Galler Kantonspolizei.
Wir stellen fest, dass vor allem in Städten eingebrochen wird. Das heisst, die Täterschaft nutzt die Anonymität in den Städten aus. Dann ist es so, dass an den großen Autobahnachsen mehr eingebrochen wird. Wir vermuten, dass die Täterschaft so schnell vor Ort ist und schnell auch wieder weg ist.
Und der Kanton St. Gallen ist besonders stark von Einbrüchen betroffen, weil er ein Grenzkanton ist.
Wir stellen fest, dass die Täterschaft vielfach über diese Grenze in die Schweiz gelangt, um hier Einbrüche zu verüben, um dann schnell wieder über die Grenze das Weite zu suchen.
Die Zahlen von St. Gallen sprechen eine deutliche Sprache. Der Kanton verzeichnete im vergangenen Jahr 1/3 mehr Einbrüche als im Jahr zuvor. Die Polizei hat darauf reagiert, indem sie beispielsweise mit der Grenzwache zusammenarbeitet.
Wir können die Grenzwache beiziehen, beispielsweise bei laufenden Fahndungen. Dann können wir die Grenzwache beiziehen bei Kontrollen, die wir durchführen als Unterstützung. Die Grenzwache ziehen wir aber auch bei, beispielsweise wenn wir Fahrzeuge durchsuchen müssen, um Deliktgut zu finden.
Mit ähnlichen Problemen wie St. Gallen kämpfen auch andere Grenzregionen. Auch in Basel-Land nahm die Zahl der Einbrüche im vergangenen Jahr um 1/3 zu. Daher schickte der Kanton zuletzt ein Bataillon der Militärpolizei eine Woche lang mit der Kantonspolizei auf Patrouille durch den Kanton. Meinrad Stöcklin von der Baselbieter Polizei zieht eine positive Bilanz.
Der Einsatz brachte einerseits das gegenseitige Kennenlernen, das Kennen der Abläufe der jeweiligen Organisationen und es kam zu mehreren Anhaltungen von gesuchten Personen.
Polizei und Militärpolizei konnten bei ihrem gemeinsamen Einsatz jedoch bloß einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Ob die Präsenz des Militärs abschreckend wirkte auf potenzielle Kriminelle, das lässt sich schwer abschätzen. Generell zeigt sich, dass der Kampf gegen Einbrecher schwierig ist. Nur bei jedem 6. Einbruch können die Behörden die Täter ermitteln.
Patrick Künzle. Noch sind die Patrouillen in Basel-Land also keine Routine. Anders in der Aargauer Gemeinde Hirschtal, wo seit 15 Jahren die Feuerwehr durchs Dorf patrouilliert und Erfolg hat damit. Im Dorf, das zuvor wegen seiner Lage an der Autobahn immer wieder von Dämmerungseinbrechern heimgesucht wurde, in diesem Dorf gibt es seither praktisch keine Einbrüche mehr. Alex Moser war gestern Abend bei einem Rundgang mit den Feuerwehrmännern von Hirschtal dabei.
Also jetzt haben wir knapp nach der 6. Es hat eingedunkelt und jetzt machen wir einfach einen Spaziergang, kann man sagen, oder eine Patrouille durchs Dorf, wo wir ein bisschen schauen und auch schauen, dass man uns sieht.
Stefan Probst und sein Kollege David Bertschi tragen orange Feuerwehrjacken und große Taschenlampen. Einen Plan, durch welche Straßen sie in der 1500-Einwohner-Gemeinde gehen müssen, gibt es nicht. Sie haben freie Wahl.
Ja, sieht man rechts. Richtig Schule führen.
Die beiden sind in erster Linie zur Abschreckung da. Sie spazieren an diesem windigen und regnerischen Abend durch die Quartiere und leuchten ab und zu in einen Garten. Dies genügt, sagt Feuerwehrmann Stefan Probst.
Wenn einem irgendetwas auffällt, es ist also nicht so, dass wir gehen um die Häuser rumschleichen und so, aber wenn wir irgendwo in einen Eingang gehen, schnell einzünden, um zu schauen, ob gerade irgendetwas ist, aber es ist mehr einfach nur Präsenz markieren.
Allein diese Präsenz schreckt offenbar die Dämmerungseinbrecher ab.
Wenn wir jetzt mal da hinten oben durch, haben wir noch einen Blick oben runter und dann auf der anderen Seite zählt gleich wieder ab.
Ja, tipptopp. Abend.
Wir treffen Gemeindeamann Peter Stadler. Er kam vor 15 Jahren auf die Idee mit den Feuerwehrpatrouillen. Hirschtal war die erste Schweizer Gemeinde, die dies tat. Die Zahlen sprechen für sich, sagt er.
Seit 15 Jahren haben wir noch 3 Einbrüche in dieser Zeit. Und vorher in einer Saison 12. Die Statistik gibt uns ja auch ganz klar die Legitimation, dass wir diese Patrouillen machen und mit denen grossen Erfolg haben.
Aber zu Beginn waren diese Patrouillen der Feuerwehr höchst umstritten. Hirschtal mache eine Bürgerwehr, hieß es. Man befürchtete, dass da verhinderte Polizisten durchs Dorf patrouillieren und sich profilieren möchten. David Bertschi und Stefan Probst, die sonst als Sanitäter und Notfallpfleger arbeiten, können mit solchen Unterstellungen nichts anfangen.
Nein, ganz und gar nicht. Das wäre das Letzte. Also, eben, unsere Waffen ist das Handy und sonst haben wir nichts. Also.
Und Präsenz von uns, wo wir uns einfach sehen.
Präsenz,
du,
eben, ja.
Die Leuchtjacke, ja. Die wir anhaben. Ja.
Aber also, ist ganz klar, Hilfspolizisten, Sheriffs und so haben da überhaupt nichts zu suchen. Die wären gar nicht dabei, weil das geht gar nicht.
Für ihre Patrouille durch die Gemeinde erhalten die beiden Männer je 42 Franken. Die ungefähr 60 Patrouillengänge in der Hauptsaison der Dämmerungseinbrecher bis im Januar kosten die Gemeinde 5'000 Franken pro Jahr. In Hirschtal ist man überzeugt, dass sich diese Investition lohnt. Schließlich fühlen sich die Leute mit der Feuerwehr im Quartier einfach sicherer.
In Hirschtal macht die Feuerwehr mobil gegen Einbrecher. Das war ein Bericht von Alex Moser, gehört im Rendezvous. In 13 Minuten ist es 13 Uhr. Seit 6 Wochen sitzt der Schweizer Greenpeace-Aktivist Marco Weber in Russland im Gefängnis, zusammen mit 29 weiteren Aktivisten. Sie hatten versucht, eine Bohrinsel des Staatskonzerns Gazprom zu entern. Nun hoffen die Inhaftierten, dass sie bald freikommen. Sie hoffen auf den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Eingeschaltet hatten diesen die Niederlande als Flaggenstaat des Greenpeace-Schiffes Arctic Sunrise. Die Forderung der Niederlande ist klar, die Aktivisten sind sofort freizulassen, das Schiff muss herausgegeben werden. Heute nun war der erste Verhandlungstag. Ich fragte Rainer Lagoni, Professor für Seerecht in Hamburg, wie haben die Niederlande heute diese Forderung begründet?
Die Begründung ist zweifach. Zum einen berufen sich auf die Freiheit der Hohen See. Der niederländische Vertreter berief sich auch auf Hugo Grotius, den Vater des Völkerrechts und der Erfinder der Freiheit der Hohen See. Zum anderen auf die Menschenrechte, gegen die Menschenrechte, dass die jungen Leute, die dort festgehalten werden und die nicht unmittelbar aktiv dabei involviert waren, dass die festgehalten werden. Also Freiheit der Hohen See und Menschenrechte sind die beiden Basispunkte der Niederlande.
Können Sie als Experte diese Argumentation nachvollziehen?
Ja, man kann sie nachvollziehen, aber wie immer liegt der Teufel im Detail. Die Russen haben bei ihrer Ratifikation des Seerechtsübereinkommens eine Erklärung abgegeben, dass der Gerichtshof nicht zuständig sein soll. Und darüber muss der Gerichtshof jetzt erstmal hinwegkommen und feststellen, dass er doch zuständig ist.
Wie verbindlich, ganz allgemein gefragt, ist denn ein Urteil des Seegerichtshofes?
Das ist verbindlich für die Staaten und die Staaten halten sich auch dran. Es besteht keine Befürchtung, dass wenn die Russen verurteilt werden, dass sie dem nicht folgen.
Wie würde denn die Umsetzung aussehen für den Fall, dass Russland eine Verurteilung bekäme?
Dann müsste das Schiff sofort freigegeben werden, dann müsste die Mannschaft ausreisen dürfen und dann geht es möglicherweise um Schadensersatz und Ähnliches für die verlorene Zeit, wenn es zu Unrecht festgehalten wurde.
Nun hat also der Verhandlungstag, der erste, begonnen heute. Wie schätzen Sie die Chance für Marco Weber und seine Mitstreiter von Greenpeace ein, dass sie in Kürze freikommen?
Das ist schwierig zu sagen im Augenblick. Ich hoffe sehr, dass sie in Kürze freikommen, aber eine Prognose wird man erst vielleicht am Ende des Tages stellen können. Ich nehme an, dass der Gerichtshof sich auch darum bemühen wird, diese Leute insbesondere freizubekommen.
Wenn Sie diesen Fall zum Schluss noch einschätzen können, wie wichtig ist er für das Gericht?
Erstmal sind alle Fälle für das Gericht wichtig. Der Fall ist insofern auch interessant und wichtig, weil die Niederländer nicht nach Den Haag zum IGH gegangen sind, sondern hier nach Hamburg zum Internationalen Seegerichtshof, der ein gutes Renommee hat dafür, dass er die Fälle schnell und effizient entscheidet.
Das waren Einschätzungen von Rainer Lagoni, Professor für Seerecht in Hamburg. Und gleich hier im Rendezvous, Venedig hat genug von den ganz großen Kreuzfahrtschiffen. Sie müssen künftig einen Bogen machen um die Stadt. Doch zuerst in die USA. Während der Wirtschaftskrise sind viele Menschen in den USA in die Armut abgerutscht und sind heute auf staatliche Lebensmittelhilfe angewiesen. Im Bundesstaat Oregon im Nordwesten des Landes erhält ein Fünftel der Bevölkerung staatliche Lebensmittelkarten. Das sind also 20% der Leute. Priscilla Imboden war in einer Lebensmittelabgabestelle und hat mit Bedürftigen gesprochen.
Silverton, ein kleines malerisches Städtchen im ländlichen Oregon. Kathleen kommt an diesem kühlen Herbstmorgen zur Lebensmittelabgabestelle der privaten Hilfsorganisation Silverton Area Community Aid. Es hat hier viel frisches Gemüse, sagt eine freiwillige Helferin. Kathleen lehnt ab. Sie ist beleibt, trägt einen Traineranzug und schiebt den Einkaufswagen durch den Kellerraum, der wie ein kleiner Laden eingerichtet ist, mit Regalen, voll mit Gemüse, Brot, Büchsenkonserven, Biskuit. Alles schön portioniert, alles gratis. Neben ihr steht ihre Tochter, ein Teenager. Auch sie ist übergewichtig im Trainer. Eier und Milch. Sie nimmt ihre Ration. Die Frau packt alles in Plastiksäcke ein. Thunfisch. Sie können 2 Dosen davon haben. Am Schluss der Runde ist der Einkaufswagen randvoll. Kathleen hat ein weiteres Kind und einen Ehemann, der arbeitslos ist. Wie lange wird ihre Familie damit satt?
Not very long. Maybe 2 weeks.
Es reicht nicht lange, sagt sie. Vielleicht für 2 Wochen. Sie arbeitet in einem Altersheim. Da sie verdient, erhält sie nur $66 staatliche Lebensmittelhilfe, mit der sie im Supermarkt einkaufen kann. Deshalb ist sie auf das Hilfswerk angewiesen. Das sei oft so, sagt Jessica Cheney, die Vizedirektorin der Organisation Partners for a Hunger-Free Oregon, sitzt in ihrem Büro in Portland, eine gute Stunde Autofahrt nördlich von Silverton. Die Lebensmittelhilfe sei keineswegs üppig berechnet. Es sind etwa $3 pro Tag pro Person. Deshalb kaufen viele gegen Ende Monat billige Produkte, die sättigend sind. Teigwaren etwa oder Büchsenessen. Das ist auf Dauer ungesund. Trotzdem sei das Lebensmittelhilfeprogramm in der aktuellen Krise die einzige konstante Stütze gewesen. Die Zahl der Menschen in den USA, die unter die Armutsgrenze gerutscht sind und deshalb darauf Anrecht haben, hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. In Oregon erhält ein Fünftel der Bevölkerung staatliche Lebensmittelkarten. Nun wollen die Republikaner in Washington das Programm massiv kürzen. Jessica Cheney schüttelt den Kopf. Es wäre katastrophal. Wir haben bereits viel Hunger hier. Das würde die Lage noch verschärfen. Wenn die staatliche Unterstützung gekürzt würde, würden noch mehr Menschen von der Wohltätigkeit abhängig. Das sei langfristig keine Lösung. Für die Rentnerin Martha in Silverton ist sie aber eine große Hilfe. Sie füllt gerade ihren Einkaufswagen in der Lebensmittelabgabestelle.
That helps me a lot, yeah. If without it, I actually don't know where I'd be.
Es hilft enorm, sagt sie. Ohne diese Möglichkeit wüsste ich nicht, was tun. Sie erhält eine Witwenrente und dazu noch $16 pro Monat fürs Essen. Das reicht nirgends hin. Martha hat ihr Leben lang gearbeitet. Sie hatte eine Ranch, hat 6 Söhne großgezogen, eine Baufirma geleitet. Die Ranch und die Baufirma hat sie verkauft, um ihren kranken Mann zu pflegen, bis er starb. Jetzt wohnt sie alleine in einem Wohnwagen. Sie schaut manchmal fern und staunt.
They were saying on television that those politicians in one day makes more in one day than I get for a whole month.
Es hieß neulich im Fernsehen, dass die Politiker an einem Tag mehr verdienen als ich im Monat. Macht sie das wütend?
Well, they're politicians. I wouldn't want to be one of them.
Tja, es sind Politiker. Ich möchte nicht so eine sein. Ich möchte nicht tauschen. Weshalb nicht?
Because the Lord says to build up your treasures in heaven rather than on earth.
Sie können alles zusammenraffen, was sie wollen, aber am Schluss können sie es nicht ins Paradies mitnehmen. Martha hegt keinen Groll. Das ist typisch für Menschen in den USA, die von Armut betroffen sind. Viele glauben weiterhin an die Zukunft ihres Landes oder eben ans Paradies. Die Rentnerin lächelt, verabschiedet sich und schiebt den Einkaufswagen hinaus aufs Trottoir Richtung Parkplatz.
Armut in den USA, diese Reportage wie die ganze Sendung finden Sie auch auf unserer Internetseite srf.ch/rendezvous zum Nachhören. Und vor eins noch das da. Venedig soll nicht untergehen. Die Stadt ist bereits durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet, aber auch der Wellengang von riesigen Kreuzfahrtschiffen nagt förmlich an der Stadt. Nun reagieren die italienischen Behörden. Die größten Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht mehr am Markusplatz vorbeifahren. Für Venedig heißt das weniger Schäden an den Gebäuden, weniger Gestank, aber auch weniger Touristen. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Viele Reedereien preisen ihre Kreuzfahrten nach Venedig mit dem Versprechen an, dass die Gäste kurz vor Ankunft einen Blick vom Oberdeck auf San Marco und die Rialtobrücke werfen können, um dann gemächlich durch den Canale Giudecca zu schippern, rechter Hand die wunderschöne Kulisse der Altstadt vor Augen, bevor das Schiff dann in Porto Marittima anlegt und seine Tausenden von Gästen ausspuckt. Die Werbung funktioniert seit Jahrzehnten. 1,8 Millionen Passagiere, etwa 8% aller Touristen, kommen alle Jahre auf diesem Weg nach Venedig. Das Problem: die ständig größer werdenden Kreuzfahrtschiffe unterspülen mit ihrem harten Wellengang die Fundamente der Stadt, die im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand gebaut ist. Die Auswirkungen sind verheerend, zumal die Stadt ohnehin schon jedes Jahr mehrere Male überschwemmt wird, was der historischen Bausubstanz zusetzt. Hinzu kommt, dass die Riesenschiffe tonnenweise Ruß und CO2 ablassen, was sich alles auf die Stadt legt und in die Lungen der Venezianer. Schon ab Januar wird die Zahl der Riesenkreuzfahrtschiffe, die vor San Marco ihre Runden drehen, sukzessive reduziert. Sie sollen auch den Canale della Giudecca nicht mehr passieren dürfen, sondern die Lagunenstadt weiträumig umfahren müssen. Ab November 2014 sollen die Schiffe mit mehr als 26.000 Tonnen Gewicht, also etwa 330 Meter Länge, Venedig überhaupt nicht mehr anfahren dürfen. Venedigs Stadtpräsident Giorgio Orsoni ist zufrieden. Das ist ein wichtiger Entscheid für Venedig. Mit diesen Maßnahmen reduzieren wir zum einen die Masse der Touristen um rund 1 Million. Venedig empfängt jedes Jahr 25 Millionen Besucher. Und zum anderen wird die Stadt weniger verpestet und vor allem, wir bannen die Gefahr, dass so ein Meeresriese in der Lagune kentert und ein Umweltdesaster auslöst. Die Freude des Bürgermeisters mag berechtigt sein, allerdings, der ursprüngliche Plan sah vor, auch viel kleinere Kreuzfahrtschiffe aus Venedig zu verbannen, da auch sie umweltschädlich sind und eine Gefahr für die Stadt darstellen. Das Lobbying der Reedereien hat die Regierung aber dazu bewogen, nicht gar ganz so rigoros gegen die Riesendampfer vorzugehen, sehr zum Leidwesen der Anwohnerkomitees, die sich seit Jahren gegen die Stahlriesen wehren.
Eins vor eins, ja, es geht zügig gegen den Winter zu. Und bald schon schaufeln wir auch im Mittelland Schnee weg. Schnee bzw. ein neues Buch darüber ist Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags heute mit Miriam Knecht.
30% Frauen sollen künftig in den Führungsgremien von bundesnahen Betrieben sitzen. Das strebt der Bundesrat an. Die betroffenen Unternehmen sollen diese Zielvorgabe bis 2020 umsetzen. Am Internationalen Seegerichtshof in Hamburg haben die Verhandlungen zum Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise begonnen. Russland hatte das Schiff im September gestoppt. 30 Greenpeace-Aktivisten sind seither in Haft. Das Land nimmt an den Verhandlungen aber nicht teil. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB will nicht, dass die Fußball-WM 2022 in Katar stattfindet. Er fordert vom Schweizerischen Fußballverband, sich bei der FIFA dafür stark zu machen. Denn auf den WM-Baustellen in Katar würden die Arbeiter schlecht behandelt. Viele seien schon gestorben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.